SWR Kultur am Samstagnachmittag. Ein Bauernmädchen, ein Waisenkind erlebt die Französische Revolution. Nicht in Paris, sondern fern der dramatischen Ereignisse auf dem Land. Das ist die Geschichte von Nanon, dem letzten Roman der Schriftstellerin Georges Sand, erschienen 1892. Das Werk wurde neu übersetzt und ist gerade auch als Hörbuch in einer Koproduktion von SWR und Saarländischem Rundfunk erschienen, frisch eingesprochen von Schauspielerin Maria Wördemann. Heute unser prominenter Gast. Hallo, Frau Wördemann.
Hallo.
Frau Wördemann, viele kennen Sie ja als Ermittlerin in der Krimiserie Mordufer, die in der Bodenseeregion spielt. Mit Nanon, da bewegen Sie sich im Prinzip ja auch in einer Zeit, die sehr von Gewalt und von extremen Umbrüchen geprägt ist. Wie nah, wie fern ist Ihnen die Geschichte dieses Bauernmädchens?
Gute Frage. Also sie ist mir insofern nah, als ich sehr gut an die Hauptfigur andocken konnte. Also ich finde, das ist eine Hauptfigur, die, glaube ich, jeden Leser oder jede Leserin sofort sehr mitnimmt.
Also Nanon eben.
Ja, Nanon, genau. Sie macht da ja wirklich eine sehr spektakuläre Reise von ihrer Herkunft als einfaches Bauernmädchen, als Leibeigene, bis dann später als selbstständige Gutsbesitzerin. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich mich damit identifiziere, aber ich finde, sie nimmt einen einfach sehr mit.
Ja, sie ist ja erstmal wirklich auch jemand, der gar nicht lesen und schreiben kann. Und wir erleben sie dann als Marquise, die also quasi ihren Aufstieg auch schildert in diesem Roman. Also eine Emanzipationsgeschichte.
Genau, und das wäre sozusagen der Link jetzt zu meiner Rolle, dass ich da ja eine sehr junge Kommissarin spiele, die auch daran arbeitet, mehr Verantwortung übernehmen zu können, in der leitenden Position zu sein.
Ach, das ist ja spannend. Haben Sie da Parallelen entdeckt sozusagen an Persönlichkeiten, an Umständen, die so Aufstieg ermöglichen oder erschweren?
Naja, also ich denke, Nanon lebt natürlich in einer sehr männerdominierten Zeit und Gesellschaft und meine Kommissarinnenrolle bewegt sich ja auch in einem eher patriarchal gestalteten Umfeld und versucht irgendwie da viel Verantwortung zu übernehmen und ernst genommen zu werden. Und das wäre vielleicht so ein Link, würde ich sagen.
War es für Sie eine besondere Herausforderung, diese Ereignisse von Nanon, die sind ja nun wirklich schon ein paar Tage her, zu schildern, auch wenn es jetzt Parallelen gibt und man ähnliche Strukturen vielleicht erkennt, aber trotzdem ist es ja eine komplett andere Zeit.
Ja, total. Also ich habe mich sehr gefreut über diese Produktion, weil so von meinem Background her, ich habe deutsch-französisches Abi gemacht und auch in Literatur dann. Und deswegen habe ich viel über Georges Sand vor allem gelesen und sonst aber nur einen anderen Roman von ihr kannte ich vorher. Und mir fiel es jetzt nicht schwer, in diese Welt einzutauchen, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Gelegenheit habe.
Diese Georges Sand, die ist ja auch eine ganz ungewöhnliche Person, muss man sagen. Also es gibt jetzt ein Jubiläum, sie ist im Juni vor 150 Jahren gestorben. Sie war lange Zeit die Geliebte des Komponisten Frédéric Chopin, hat auf Mallorca mit ihm gelebt, war sozial und politisch engagiert. Muss man das alles wissen, um diesen Text einsprechen zu können?
Ich denke, es ist auf jeden Fall von großem Nutzen, also zu wissen, wie neu diese Art des Schreibens in dieser Zeit für eine Frau war und was auch das Thema Liebe frei wählen zu können für eine Frau bedeutet hat in dieser Zeit. Also weil wir neigen, glaube ich, heutzutage schnell dazu, oder ich würde jetzt ansonsten dazu neigen zu denken, ah, okay, eine Frau, der die Liebe das Größte ist, das ist erstmal nicht modern oder ich würde es als romantisch abtun. Aber um den Hintergrund des Ganzen wissend, ist dann irgendwie klar, was das eigentlich für eine machtvolle Entscheidung ist, die sie da treffen kann. Für jemanden aus einem völlig anderen Stand, aber auch überhaupt die Wahl zur Liebe zu haben.
Absolut. Und in der Geschichte ist es ja auch so, dass die Nanon, die lernt ja einen jungen Novizen kennen, der dann auch ihr Geliebter wird. Also da spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Also ist es so, das sind ja sozusagen biografische Ereignisse von Georges Sand, finden die auch in diesem Roman statt?
Also ich habe schon das Gefühl, dass sich Ideale, die Georges Sand für ihr eigenes Leben hatte, in ihren Figuren auch widerspiegeln und dass sie bestimmt einen Teil von sich in Nanon auch hat einfließen lassen. Mhm. Auch diese Abenteuerlust zum Beispiel, die die Figur ja hat und sie ist ja auch eine Heldin, also wie sie ihren Freund da mehrfach rettet und so.
Ja, absolut. Und dann wird sie auch noch reich am Ende.
Ja, genau.
Was ist das eigentlich so für Sie? Ist das ein Gesellschaftsroman oder dann doch eher eine Abenteuergeschichte?
Ich finde, es ist schon für mich eher ein Gesellschaftsroman, aber ich finde es einen ganz tollen Mix aus unterschiedlichen Genres. Also manchmal gibt es auch lange Passagen, wo viel Natur geschildert wird. Das wirkt dann total romantisch. Dann ist es eine Liebesgeschichte, es ist eine Abenteuergeschichte. Und dann gibt es diese langen politischen Passagen, wo sie debattieren. Also ich finde, es steckt so viel Unterschiedliches drin, als würde man mehrere Romane gleichzeitig lesen.
Aber was bedeutet das dann für Sie als Sprecherin? Also ich stelle mir das doch auch schwierig vor, so eine Debatte einzusprechen beispielsweise.
Ja, finde ich auch schwierig. Aber ich versuche grundsätzlich eher über die Figuren dran zu gehen. Also, dass ich schaue, was bedeutet das gerade für die Figur. Also wirklich, als würde ich einfach eine Rolle erarbeiten. So würde ich das dann auch machen, ja, dass ich so dran gehe.
Mhm. Anders jetzt zum Beispiel als beim Hörspiel oder auch bei Dreharbeiten, da stehen Sie ja beim Einsprechen eines Hörbuches ganz allein im Studio. Also Sie haben da jetzt kein Gegenüber. Wie ist das für Sie? Ist das irgendwie eine Befreiung oder ja doch eher schwierig, weil man ja eben tatsächlich niemanden hat, der auf einen reagiert?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin eher eine Schauspielerin, die sehr, sehr gerne mit Partnern spielt und Partnerinnen. Und ich ziehe da ganz viel draus, aus dem, was Neues entsteht, wenn man einfach nicht weiß, was da zurückkommt. Und ich finde aber, wenn man im Studio ist, also erstens gibt es ja die Regie, von der was zurückkommt. Also das ist dann in dem Moment mein Partner. Und auf der anderen Seite, während ich lese, stelle ich mir die ganze Zeit vor, dass ich das jemandem erzähle. Selbst wenn ich jetzt die Regie vielleicht in dem Moment nicht sehen kann. Und das wird dann sozusagen der Ersatz dafür.
So ein imaginäres Gegenüber dann.
Ja, genau.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Hören Sie selbst auch viel Hörbücher oder Hörspiele? Oder ist das jetzt so ein kleiner Ausflug mal?
Also, ich höre gerne Hörbücher. Ich habe auch ein Guilty Pleasure, nämlich das ist der Podcast von Bastian Pastewka, wo er alte Krimi-Hörspiele.
Genau, ja. Oh, da bin ich ganz bei Ihnen, total.
Den liebe ich und habe wahrscheinlich schon alle Folgen gehört. Also, ich höre sehr, sehr gern Hörspiele auch.
Ah, wunderbar. Und Sie sind ja auch letztes Jahr, muss man dazu sagen, als beste Interpretin mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 ausgezeichnet worden für die SWR-Produktion Xerox. Also insofern ist das auch ein Metier, das Ihnen durchaus vertraut ist.
Ja, also jetzt erst seit kurzem. Ich bin da so total reingerutscht, aber seitdem macht es mir wirklich sehr, sehr viel Freude.
Wunderbar. Und das Hörbuch, Nanon, ab Juni dann für ein Jahr online auf swrkultur.de. Frau Wördemann, Sie sind in München geboren, aber dann in Dresden aufgewachsen, haben schon ganz, ganz früh auch Ihre Liebe zum Schauspiel entdeckt. Woher kam das eigentlich?
Also es gibt sozusagen noch so eine Erfahrung, die ein bisschen außen vor steht, nämlich dass meine Zwillingsschwester und ich als Kleinkinder mit 3 Jahren mal in einem Kinofilm mitgespielt haben. Danach haben unsere Eltern aber gesagt, das machen wir nie wieder und es ist ganz schrecklich.
Mit 3 Jahren?
Ja, also da werden ja oft Zwillinge gecastet, damit man länger drehen kann.
Genau. Also.
Und dann haben sie aber gesagt, kein Forsthaus Falkenau und so, sondern jetzt genau. Ist Schluss.
Hani und Nani oder was es da alles gibt.
Ja, genau. Und dann habe ich es über das Theater entdeckt tatsächlich, als Jugendliche, über eine Freundin, also die gesagt hat, ihr haben Leute abgesagt und sie hat noch 2 Karten übrig und dann habe ich mit ihr Romeo und Julia geschaut und war sofort hin und weg.
Gleich geflasht. Ja, schön. Aber trotzdem haben Sie ja erstmal nach dem Abitur angefangen zu studieren, also Psychologie. Oder war das quasi die Anforderung auch der Eltern zu sagen, du musst erstmal was Vernünftiges lernen?
Nee, überhaupt nicht. Also was heißt überhaupt nicht? Ich glaube, so richtig überzeugt habe ich sie erst, als ich dann den Schauspielstudienplatz hatte. Aber das war so mein Plan B. Das wäre die andere Sache gewesen, die ich gern gemacht hätte. Und deswegen habe ich das dann angefangen und habe mich aber parallel auf Schauspielschulen beworben. Und das hat dann relativ schnell geklappt und dann habe ich quasi gewechselt.
Ja, genau. Und das war ja auch eine ziemlich gute Adresse, nämlich die Otto-Falkenberg-Schule in München. Die ist ja sehr bekannt als renommierte Schauspielschule. Und dann aber nach der Schule kommt dann erstmal als Station Staatstheater Wiesbaden. War das auch geplant oder hat es da einfach geklappt dann?
Da hat es einfach geklappt. Also die Region hier war mir überhaupt nicht bekannt bis dato und ich habe so ein zentrales Vorsprechen gehabt, also was alle Schauspielschulen machen und dann hat es in Wiesbaden geklappt und das war für mich auf jeden Fall die attraktivste Option und dann bin ich dahin.
Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Situation, auf der Bühne zu stehen, Live-Situationen, sich jeden Abend vor dem Theaterpublikum neu beweisen zu müssen. Wie sehr liegt Ihnen das?
Ich hoffe gut. Also, oder meinen Sie jetzt das Gefühl?
Das Gefühl, ja. Auch eben, wie gesagt, jeden Tag sich neu beweisen zu müssen. Also beim Film kann man ja neu mal eben drehen, den Cut nochmal wiederholen. So stelle ich mir das vor, dass man halt die Szene nochmal wiederholt. Aber hier geht das ja nicht. Sie können ja nicht zurückdrehen. Ja,
witzigerweise nehme ich das genau andersrum wahr. Ah. Also ich finde, beim Film ist es so, natürlich, man hat mehrere Versuche, aber dann ist das Ding halt auch im Kasten und dann ist es das, was es ist und kann nie wieder geändert werden, was auch schön ist. Also ein Mini-Teil Unsterblichkeit. Aber das Besondere auf der Bühne ist halt, dass es jeden Moment dann wirklich nur einmal gibt. Und das heißt, alle großartigen Momente kann man nicht wiederholen, aber auch jedes Scheitern. Und dadurch kriegt man aber immer wieder eine neue Chance und sogar mehrfach an einem Theaterabend.
Ah, praktisch. Sie können, wenn Sie merken, gestern lief es nicht ganz so gut, an der Stelle kann ich nochmal nachlegen oder vielleicht nochmal variieren dann.
Ja, oder ich glaube schon, dass ich auch in ein und derselben Produktion vielleicht an einem Abend gut bin und dann, wenn man sich eine andere Vorstellung anschaut, denkt man, naja, also ja.
Ja, da kann man nochmal am nächsten Tag antreten.
Genau.
Wunderbar. Jetzt sind Sie ja Krimi-Fan. Im Moment zu sehen in der Krimiserie Mordufer, die im März frisch gestartet ist, die ersten vier Folgen sind in der ZDF-Mediathek zu sehen. Wie kam es denn dann dazu? Also was haben Sie sich gedacht, als Ihnen die Rolle der Kommissarin Chiara Locatelli angeboten wurde?
Also ich habe von Anfang an so ein bisschen beides versucht parallel zu machen, was organisatorisch manchmal herausfordernd ist, aber das Theater ist da zum Glück wirklich sehr entgegenkommend. Und habe immer mal wieder gedreht, aber dass ich jetzt so eine große Rolle bekommen habe, die auch kontinuierlich in der Reihe weitergeht, das war jetzt das erste Mal. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mal so viel am Stück drehen kann und das ausprobieren kann. Und ehrlich gesagt, ich bin auch Fernsehkrimi-Fan. Also ich finde auch Der Kommissar und sowas klasse. Deswegen und in dieser Tradition zu stehen, fand ich auch super.
Also auch Tatort-Fan.
Das auch, ja.
Schön. Und jetzt ist das aber gar kein alltägliches Ermittler-Duo, das da quasi an den Start geht bei Mordufer. Zwei Frauen, die ganz unterschiedliche Generationen verkörpern. Was zeichnet diese beiden Figuren aus?
Also ich mag diese Konstellation sehr und es war auch einer der Gründe, warum ich das Konzept toll fand von der Reihe. Also es gibt einmal meine Figur, Chiara Locatelli, die ist die Chefin, obwohl jünger als ihre Kollegin Doro. Und sie ist sehr verschlossen, sehr straight und ehrgeizig, während Doro lange in Elternzeit war und auch ihre Mutter gepflegt hat und dann nach langer Abwesenheit in den Beruf zurückkehrt und dann plötzlich diese jüngere Chefin vorgesetzt kriegt. Und ich fand das sehr spannend, mit meiner Kollegin Franziska Weiß auszutarieren, wie können die beiden trotzdem ein tolles Team werden und sich nicht dauernd verhakeln.
Das heißt auch, neben den Kriminalfällen werden dann eigentlich auch so ganz alltägliche Probleme mit eingearbeitet. Also es ist schon auch noch mehr als ein reiner Krimi.
Ja, genau. Also besonders spannend ist dann natürlich, wie funktioniert das, wenn jetzt die vorher immer verfügbare Mutter plötzlich Vollzeit arbeitet in einem Job, der auch noch total gefährlich ist und dann abends nach Hause kommt nach einem anstrengenden Arbeitstag und dann ist alles verwüstet und niemand hat was zu essen und sie darf den Pizzarand essen.
Aber da ist natürlich dann auch viel Spannung, denke ich, drin, denn Chiara Locatelli ist Single, ist genau das Gegenteil.
Ja, genau. Also so jetzt in der ersten Staffel ist es so, dass die private Geschichte vor allem auf Doro fokussiert ist und Chiara noch eher geheimnisvoll bleibt. Mal gucken, wenn es weitergehen sollte, was da noch passiert.
Wie ist denn das eigentlich? Das Ganze spielt ja so in Überlingen und in der Region, also am Bodensee. Das ist ja schon auch eine ganz schöne Kulisse. Wie fühlt sich das für Sie an? Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass Sie sich während der Dreharbeiten in die Bodenseeregion auch verliebt hätten.
Ja, wunderschön. Also ich war vorher noch nie dort. Und es ist eine traumhafte Kulisse. Also bietet natürlich jetzt wiederum aus Produktionssicht auch einen tollen Gegensatz dann dazu, dass dort Kriminalfälle stattfinden. Aber jetzt so als Schauspielerin, die dort arbeitet, ist das natürlich absolut fantastisch. In so einer tollen Landschaft jeden Abend nach dem Dreh in den See springen. Also besser geht's nicht.
Und passt das dann auch für Sie, so dieses Aufeinandertreffen von Naturidylle einerseits und Verbrechen andererseits?
Ja, also das ist natürlich erstmal ein spannender Gegensatz und dann, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn wir jetzt 20 Staffeln drehen in der Dichte, denkt sich der Zuschauer oder die Zuschauerin vielleicht irgendwann, in Überlingen ist aber was los, wobei es in Überlingen tatsächlich mal den Taximörder gab, habe ich mir sagen lassen, aber an sich denke ich, dass im Schönen auch oft viele Abgründe liegen und dass ja Verbrechen überall in jedem Setting stattfinden kann, finde ich jetzt erstmal nicht unrealistisch.
Und dann freuen wir uns natürlich auf weitere Folgen Mordufer und natürlich auf Sie als Schauspielerin, denn Sie stehen ja auch im Juni, muss man dazu sagen, im Staatstheater Wiesbaden auf der Bühne in Shakespeare beispielsweise.
Sogar zweimal, Romeo und Julia und Wie es euch gefällt.
Und Sie spielen die Julia natürlich.
Ja, tatsächlich.
Gut, da freuen wir uns darauf und natürlich zu erleben als Ermittlerin Chiara Locatelli und nicht zuletzt natürlich in dem Hörbuch Nanon. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Und wir erfüllen unseren prominenten Gästen natürlich auch als kleines Dankeschön für ihre Zeit einen Musikwunsch. Und sie haben gesagt, sie möchten gerne den Song Dreams von der irischen Rockband The Cranberries hören. Warum gerade diesen Titel?
Das ist eins meiner Lieblingslieder und tatsächlich musste ich beim Einlesen von Nanon dran denken. Also schon allein wegen der ersten Zeile, My life changes every day in every possible way, weil ich das so krass finde, wie Nanon wirklich alles mitnimmt. Und natürlich auch, weil es ein Liebeslied ist und Nanon ja letzten Endes auch eine große Liebesgeschichte.
Dann hören wir doch gerne diesen Song gleich ganz anders. Dankeschön, Frau Wördemann.
Danke auch.